Okay, also erstmal herzlich willkommen zur Vorlesung Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Gibt es jemanden, der jetzt hier eine andere Vorlesung erwartet hat? Dann wäre das eine Chance, jetzt noch zu flüchten. Mein Name ist Hanjo Teubig, steht da auch auf der Folie. Ich bin momentan Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Meyer, also am Lehrstuhl für effiziente Algorithmen. Und werde also mit Ihnen das Vergnügen haben, hier diese Vorlesung durchzuführen. Und wir wollen heute erstmal ganz easy beginnen und uns darum kümmern, was wir hier überhaupt machen wollen, die organisatorischen Grundlagen und wie der Inhalt der Vorlesung also aussehen wird. Okay, erstmal vielleicht zu den Rahmendaten dieser Vorlesung. Sollte also klar sein, der Kurztitel ist unter den Studenten hier sicherlich verbreiteter als diese lange Bezeichnung, also GAD. Wir werden also 3 Semesterwochenstunden Vorlesung haben und 2 Semesterwochenstunden Übung. Wir werden das so organisieren, dass wir im Gegensatz zu den bisherigen Jahren die Vorlesung in einem Stück absolvieren. Das heißt, nicht ganz in einem Stück, wir werden also eine Pause zwischendurch einlegen und ich werde die Pause ungefähr so legen, dass sie also zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr ist, aber ich denke mal, es hat niemand was dagegen, wenn wir das Ganze also so anpassen, dass wir das jeweilige Kapitel oder den jeweiligen Abschnitt erst zu Ende machen, dass wir also an einer entsprechend geeigneten Stelle jetzt die Unterbrechung machen und nicht immer Punkt 15 Uhr. Aber wir werden sehen, wie das klappt. Okay, was ist der Vorteil von dem Ganzen? Also ich habe schon gesagt, in den letzten Jahren war es also so, dass die Vorlesung einmal mit 2 Semesterwochenstunden und dann mit einer zusätzlichen Vorlesung mit nur einer Semesterwochenstunde stattgefunden hat. Das ist natürlich insofern ein bisschen problematisch, weil diese eine Semesterwochenstunde einen relativ großen Zeitverschnitt hat, weil man ja normalerweise am Anfang der Vorlesung erst nochmal darauf eingeht, was am letzten Mal passiert ist. Und wenn man das alles wiederholt hat, na, da ist natürlich die Dreiviertelstunde schon ziemlich rum. Das bedeutet, dass ich erwarte, dass wir in dieser Konstellation jetzt hier mehr Zeit für unseren eigentlichen Stoff haben. Ja. Wie das funktioniert, das müssen wir dann auch im Laufe der Zeit sehen, ob sich das bewahrheitet. Okay. Formal ist das also hier dieses Modul Informatik 7 und Sie bekommen dafür in dem ECTS-System 6 Credits. Unsere Vorlesungszeit, wie ich das eben schon gesagt habe, ist also in einem Stück dienstags 13.45 Uhr bis 16.15 Uhr mit der entsprechenden viertelstündigen Pause dazwischen. Wir können gerne darüber diskutieren, ob wir statt der Viertelstunde nur 10 Minuten Pause machen und dann dafür 5 Minuten aufhören, aber ich glaube, im Großen und Ganzen spielt das keine große Rolle. Es gibt natürlich wie immer eine Webseite zu dieser Vorlesung, wo Sie alle Informationen finden. Die Webseite ist hier angegeben, www.14intum.de ist also die Abkürzung. Sie können auch www.meyer schreiben, Meyer mit AYR. Das ist also das Gleiche. Wichtig ist, dass Sie hier das richtige Semester angeben, 2014 Sommersemester GAD. Gut, die formalen Voraussetzungen für die Vorlesung sind eigentlich, naja, ich will nicht sagen zu vernachlässigen, aber relativ gering. Formale Voraussetzung ist, dass Sie die Vorlesung Einführung in die Informatik 1, also kurz Info 1, gehört haben. Das sollten die meisten im ersten Semester getan haben. Es wird ein paar Studenten geben, insbesondere vielleicht die Schülerstudenten, die ich an dieser Stelle auch gleich mal bitten möchte, nachher in der Pause oder nach der Vorlesung mal zu mir zu kommen, um sich vorzustellen. Diese Studenten haben vielleicht die Info 1 nicht gehört. Das ist nicht so schlimm. Alles das, was man da gehört hat, kann man auch relativ einfach nachholen, was wir hier brauchen. Allerdings, und das gilt auch für die zweite empfohlene Voraussetzung, nämlich die diskreten Strukturen, ich kann nur dringend empfehlen, wenn Sie feststellen, dass Ihnen irgendetwas von den Grundlagen fehlt, dass sie das entweder von sich aus nachholen oder dass sie zu mir kommen, um mit mir darüber zu sprechen, dass ihnen das fehlt und wie man das am besten beheben kann. Ich möchte Sie wirklich eindringlich bitten, damit nicht zu warten, bis das Semester vorbei ist, weil dann wird es wahnsinnig stressig. Okay. Ich sehe gerade, dass uns hier vom Bildschirm ein bisschen was fehlt. So ist es vielleicht besser. Und zwar die Klausurtermine stehen, soweit ich das gesehen habe, schon einigermaßen fest. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es wirklich schon hundertprozentig feststeht, aber das sind zumindest die Termine, die momentan in TUM Online von der zentralen Verwaltung registriert wurden. Wir werden also eine Gesamtklausur schreiben. Es wird also keine Midterm-Klausur geben, sondern nur eine Gesamtklausur. Und die wird stattfinden am Samstag, dem 19. Juli. Zeit anvisiert 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Und die zweite Angabe, die hier steht, ist hoffentlich für den allergrößten Teil von Ihnen uninteressant. Das ist der Termin der Wiederholungsklausur, die also momentan geplant ist für Ende September, genauer gesagt Freitag, den 26. September. Gut. Gibt es zu diesen formalen Rahmendaten von Ihrer Seite erstmal noch Fragen? Also ich sehe niemanden, falls ich mal jemanden übersehen sollte. Bitte, Sie können mich jederzeit unterbrechen, wenn Sie Fragen haben, ob zum Thema oder organisatorischerseits. Bitte melden Sie sich gleich. Wenn es dann irgendwann mal zu viele Fragen werden, dann werde ich das abbrechen und das entsprechend auch später verlagern. Aber bitte, wenn es Fragen gibt, immer gleich unterbrechen. Okay. Was ist die Zielgruppe dieser Vorlesung? Die Zielgruppe ist relativ groß. Ist wahrscheinlich eine der größten Vorlesungen im Informatikbereich überhaupt, weil es eine Pflichtveranstaltung für eigentlich alle Studiengänge ist, die im Rahmen der Informatikfakultät angeboten werden. Also, die allermeisten hier sollten Bachelorstudenten im Informatikstudiengang im zweiten Semester sein. Mal Arm hoch, wer alles Bachelorstudent der Informatik ist. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein ganz tolles Fach gewählt. Okay. Dann auch relativ viele Studenten sollten die Wirtschaftsinformatiker im Bachelorstudiengang sein. Mal Arm hoch, wer ist alles Wirtschaftsinformatiker? Okay, das sind etwas weniger, dankeschön. Das ist natürlich auch ein ganz tolles Fach, genau wie alle anderen. Ja, Gleichbehandlung muss sein. Bioinformatiker, gibt es Bioinformatiker hier? Bitte mal die Hand hoch. Ah, ich sehe vereinzelte, okay, dankeschön. Und der Bachelor Games Engineering, mal die Hand hoch. Oh, das sind wieder einigermaßen viele, ja, dankeschön. Okay, und jetzt bitte mal die Hand hoch, alle, die nicht in den eben genannten Studiengängen studieren. Ah, okay, das sind doch auch einige. Wer davon ist Mathematiker, mal die Hand hoch. Okay, das sind einige, herzlich willkommen. Und Schülerstudenten, wo sind unsere Kleinen in Anführungsstrichen? Vielleicht, ich sehe niemanden, aber, ah, okay, einen sehe ich. Okay, herzlich willkommen. Okay, wunderbar. Also, es gibt vielleicht auch noch ein paar andere, die ich jetzt nicht genannt habe, aber das sind sicherlich auch relativ kleine Gruppen. Okay, die meisten von Ihnen sollten also im zweiten Fachsemester sein. Im letzten Jahr hatten wir noch einige Wirtschaftsinformatiker aus dem vierten Fachsemester. Da ist das, soweit ich weiß, verlegt worden und da sollten jetzt auch die allermeisten jetzt im zweiten Fachsemester hier diese Vorlesung besuchen. So, okay. Jetzt vielleicht noch ein paar Kontaktinformationen, wie Sie mich erreichen können. Auf dieser Folie finden Sie also nicht nur meine E-Mail-Adresse, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Also wenn Sie mich erreichen wollen außerhalb der Vorlesung, schicken Sie mir bitte in allererster Linie eine E-Mail. Die werde ich dann auch so bald wie möglich versuchen zu beantworten. Falls es mal vorkommen sollte, dass ich Ihnen nicht antworte, scheuen Sie sich nicht davor zurück, mich einfach zu nerven und mir einfach noch eine E-Mail zu schicken. Ich kann das ertragen. Im Zweifelsfall können Sie auch bei mir anrufen. Die Telefonnummer steht auch hier. Sie sollten allerdings natürlich nicht erwarten, dass ich dann immer in jeder Sekunde sofort für Sie Zeit habe. Die hier angegebene Sprechstunde am Mittwoch von 13 bis 14 Uhr ist eher eine Formalität. Sie können auch gerne außerhalb dieser Sprechstunde bei mir vorbeikommen, aber da auch da gilt, dann müssen Sie eben schauen, ob ich gerade Zeit habe oder nicht. Ja? Okay. Die zweite wichtige Veranstaltung, die mit dieser Vorlesung verbunden ist, ist natürlich die Übung. Die Übung wird in Form von Tutorübungen stattfinden. Und wie ich schon gesagt habe, wird die also 2 Semesterwochenstunden betragen. Wir werden ungefähr 28 Gruppen haben und ungefähr 12 verschiedene Termine. Wir müssen mal schauen, wie das alles passt. Gegebenenfalls werden wir einzelne Gruppen vielleicht auch wieder abschaffen oder neue dazufügen. Wie gesagt, das hängt eben davon ab, wie das Ganze jetzt funktioniert. Das muss man dann gegebenenfalls immer ein bisschen anpassen. Wir werden schauen, dass diese Übungsgruppen möglichst nicht mehr als 20 Teilnehmer haben. Wir würden Sie bitten, sich für diese Übungsgruppen in TUM online anzumelden. Und dazu sollten Sie sich auch für die Vorlesung anmelden. Ja, also soweit ich das mitbekommen habe, ist das eine Voraussetzung, dass man sich bei den Übungen anmelden kann, dass man auch bei der Vorlesung angemeldet ist. Aber ich bin nicht sicher. Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich. Ich sehe da immer nur die Dozentensicht. Und falls es da Probleme gibt, wie gesagt, melden Sie sich. Die entsprechende www-Adresse ist hier angegeben für die Anmeldung über TUM Online. Und Ihr Übungsleiter, das wird der Herr Weimann sein. Jeremias, kannst du mal bitte kurz aufstehen, damit die Leute dein Gesicht sehen? Okay, also das ist der Jeremias Weimann. Der wird also die Übungsleitung übernehmen. Und weißt du zufällig noch, wann die Anmeldung freigeschaltet wird für die Übung? Möchtest du da kurz was sagen?
Ja, also die Anmeldung ist an diesem Samstag, beginnt glaube ich irgendwie um 10 Uhr, ist glaube ich der erste Anmeldungstermin in Anführungszeichen, so ein bisschen über den Tag verteilt. Und ich wollte noch was kurz sagen zu den Teilnehmerzahlen, weil wir mittlerweile weniger Budget hatten für die Tutoren, kann es sein, dass die Gruppen, also dass einige Gruppen etwas größer sind als 20 Teilnehmer. Also ich glaube, die größte, die es da prinzipiell gibt, hat glaube ich 33 oder so. Also das kann man jetzt im Moment schwer einschätzen, aber wir versuchen es einigermaßen gleichmäßig zu verteilen. Okay.
Gut. Okay. Die Übung hat auch eine eigene Webseite. Dazu können Sie einfach an die Adresse der Vorlesung hinten das Wort Übung anhängen und allerdings natürlich mit UE statt mit Ü. Gut, gibt es Fragen zur Übung oder zum Vorlesungsbetrieb noch? Dann würde ich erstmal ein paar Worte dazu sagen, wie diese Vorlesung eigentlich thematisch einzuordnen ist. Ich habe ja schon gesagt, dass wir hier zwei formale oder empfohlene Voraussetzungen haben, Info 1 und die DS. Und von diesen Vorlesungen, die Sie in der Regel schon gehört haben, werden wir also ein paar Dinge brauchen. Also aus der Info 1 zum Beispiel die paar grundlegenden Begriffe, die Sie da kennengelernt haben. Zum Beispiel, was ist ein Algorithmus? Wir werden es nachher nochmal kurz wiederholen. Was ist Rekursion? Wahrscheinlich haben Sie auch schon solche einfachen Dinge gemacht, wie binäre Suche oder sowas. Mal ganz kurz die Frage, wer hat im letzten Semester denn die Vorlesung Info 1 gehalten? Welcher Dozent war das? Wie bitte? Der Herr Pretschner, okay, wunderbar. Gut, und also wie gesagt, aus dieser Vorlesung werden wir so ganz grundlegende Konzepte benötigen. Und was vielleicht ein bisschen hilfreicher ist, als das noch, ist das, was Sie möglicherweise aus der diskreten Strukturenvorlesung kennen, nämlich insbesondere wie man kombinatorische Objekte zählt. Also zum Beispiel, wie viele Möglichkeiten gibt es, n Elemente in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. Also sowas wie Permutationen oder Kombinationen und sowas. Was Sie dort auch sicherlich schon gehört haben, sind grundlegende Dinge, die mit Graphen zusammenhängen. Wer hat die DS-Vorlesung gehalten? Der Herr Esparza, wunderbar. Okay. Und ich würde Sie in diesem Zusammenhang bitten, mich darauf hinzuweisen, wenn ich hier behaupte, dass Sie irgendetwas schon gehabt haben und Sie haben es nicht gehabt. Und andersrum, wenn ich hier etwas ausschweifend erkläre, wo ich denke, dass Sie das noch nicht kennen und Sie das aber schon behandelt haben. Ja, also entsprechend bitte ich darum, mich dann sofort zu unterbrechen, damit ich das Ganze kürzen bzw. ausweiten kann. Dann gibt es drei Vorlesungen, die auch mit dieser Vorlesung hier thematisch zu tun haben. Das sind die Vorlesungen Grundlagen Datenbanken, dann diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie und die Einführung in die theoretische Informatik. Das sind Vorlesungen, die Sie wahrscheinlich noch nicht gehört haben und die Sie im dritten und vierten Semester teilweise zumindest hören werden. Bei den Datenbanken ist der Verbindungspunkt zu dieser Vorlesung hier insbesondere die Organisation von Indexstrukturen. Ja. Und bei der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie ist der Verbindungspunkt der, und das ist etwas, was wir vorziehen werden, wir werden hier öfter mal Dinge analysieren, die auf der Basis von Zufall funktionieren. Und die meisten von Ihnen kennen das wahrscheinlich auch schon aus dem Abitur. Da gibt es so etwas wie den Erwartungswert. Das ist so ein ganz grob gesagt etwas wie ein Durchschnitt, ein gewichteter Durchschnitt. Und diesen Erwartungswert und seine Eigenschaften werden wir hier relativ exzessiv verwenden. Diese Dinge sind aber so einfach, dass wir sie hier einfach nochmal für uns definieren, auch wenn Sie das, die Vorlesung DWT, noch nicht gehört haben. Ja. Was wir auch unter Umständen brauchen, ist die bedingte Wahrscheinlichkeit. So, und dann eine Vorlesung, die im Grundstudium noch etabliert ist, ist also die Einführung in die theoretische Informatik. Die müssen, glaube ich, nicht alle Studenten von allen Studiengängen hören. Da gibt es auch kleinere Verbindungspunkte, insbesondere bei den Fragen zu den Problemen, die inhärent schwierig zu sein scheinen. Sogenannte NP-vollständige Probleme. Ja. Und dieses Konzept von NP-Vollständigkeit, das werden wir hier leicht antasten. Aber zu dieser Vorlesung ansonsten gibt es jetzt keine größeren Verbindungen erstmal. So, dann gibt es natürlich auch noch Vorlesungen, die dann viel weiterführen und die eigentlich die konsequente Fortsetzung von dieser Vorlesung hier sind. Das sind insbesondere die Vorlesungen effiziente Algorithmen 1 und 2. Da wird also das, was wir hier machen, nochmal deutlich vertieft. Ja, da werden deutlich komplexere Probleme behandelt und die sind dafür aber auch deutlich näher an dem, was man praktisch verwenden kann. Dann unter Umständen die Vorlesung Komplexitätstheorie, die aber eher eine Fortsetzung, würde ich sagen, von Theo ist, also von Einführung in theoretische Informatik. Dann aber auch die Vorlesung Online- und Approximationsalgorithmen, wie sie zum Beispiel dieses Semester von Frau Professor Albers gelesen wird. Die Graphalgorithmen, und da werden wir gleich noch drauf kommen, auf den Inhalt unserer Vorlesung, werden dann fortgesetzt in der Vorlesung fortgeschrittene Netzwerk- und Graphalgorithmen. Dann gibt es noch die algorithmische Bioinformatik, mit diesen Vorlesungen werden sich die Bioinformatiker natürlich insbesondere auseinandersetzen müssen. Und da könnte man noch viele andere nennen, aber das sind die, die hier wahrscheinlich am nächsten dran sind. Ja, also ich muss mich mal entschuldigen, also die Stimme ist leider momentan etwas im Eimer. Das liegt vermutlich an meinem Heuschnupfen, der mich momentan etwas plagt. Also ich hoffe, dass Sie es noch einigermaßen verstehen können. Gut, was ist dann nun der eigentliche Inhalt der Vorlesung, die wir hier wirklich hören. Also wir wollen uns beschäftigen mit insbesondere erstmal, was ist Effizienz oder was ist die Komplexität eines Algorithmus? Was genau wir damit meinen, werden wir jetzt auch gleich noch sehen. Dann werden wir einen Teil haben, der eine Erweiterung von dem darstellt, was Sie schon wahrscheinlich in Info 1 gehört haben, nämlich Sequenzrepräsentationen, dazu gehören insbesondere die Felder und die Listen. Dann werden wir Hash-Verfahren behandeln. Da geht es also insbesondere darum, Daten zu behandeln, denen ein Schlüssel zugeordnet ist und mithilfe dieses Schlüssels den Zugriff auf diese Daten effizient zu organisieren, indem man diesen Schlüssel geeignet zerhackt und kodiert. Dann werden wir uns um Sortierverfahren kümmern. Da haben Sie auch Teile davon wahrscheinlich schon in Info 1 gehört. Ich vermute mal, sortieren durch Einfügen, mal Hand hoch. Haben Sie, wer hat alles schon sortieren durch Einfügen gehört? Okay, wunderbar. Wer hat alles schon Heap-Sort gehört? Ah, okay, das sind ein paar weniger. Okay, also solche Dinge werden wir da vertiefen. Dann ein wichtiges Thema, die sogenannten Priority Queues oder Prioritätswarteschlangen auf Deutsch. Da werden wir zwei vergleichsweise einfache Verfahren uns anschauen. Die sogenannten Binär Heaps oder Binary Heaps und die Binomial Heaps. Ganz wichtig, die beiden nicht zu verwechseln, obwohl sie ähnlich heißen. Dann werden wir uns anschauen, Bäume, in denen man suchen kann, und zwar möglichst schnell. Also insbesondere kommt es darauf an, dass die Bäume einigermaßen balanciert sind in ihren Höhen, in ihren Teilbaumhöhen. Und die Stichworte, was wir da behandeln wollen, insbesondere, das sind die sogenannten AVL-Bäume und die AB-Bäume, die übrigens ganz wichtig sind, dann eben entsprechend, wie ich es schon gesagt habe, für die Indexstrukturen in Datenbanken. Und gegen Ende des Semesters wollen wir uns mit einigen Möglichkeiten beschäftigen, wie man Graphen im Rechner repräsentieren kann und welche einfachen Algorithmen damit realisierbar sind. Und dann möchte ich noch zwei Dinge machen. Das eine läuft unter dem Stichwort Pattern Matching. Dabei geht es darum, dass man Texte in anderen Texten sucht. Und der zweite Teil von diesem Pattern Matching Part wird also sein, dass man zwei Zeichenketten, und zwar ziemlich lange Zeichenketten in der Regel, miteinander vergleicht und feststellt, wie ähnlich sind diese beiden Zeichenketten und was muss ich tun, um die eine Zeichenkette in die andere zu überführen. Ja, da könnte man sich zum Beispiel drunter vorstellen, ich habe zwei abgegebene Hausaufgabenlösungen von zwei verschiedenen Studenten bekommen und ich möchte feststellen, wie unterschiedlich sind die beiden Lösungen oder ist die eine von dem anderen abgeschrieben worden. Ja. Das läuft also unter dem Stichwort Edit-Distanz. Ja, und dann zum Ende des Semesters, das wird davon abhängen, ob wir das noch schaffen oder nicht, werden wir ganz kurz vielleicht noch das Stichwort Datenkompression anschneiden. Das ist also das, was Sie möglicherweise zum Beispiel, wenn Sie ein Linux-System benutzen, unter dem Befehl gzip finden oder als irgendeinen Packer, auch natürlich in anderen Betriebssystemen unter Windows oder Apple, was auch immer Sie benutzen. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu den Hilfsmitteln, die wir in dieser Vorlesung benutzen wollen. Die inhaltliche Grundlage für diese Vorlesung bildet ein Buch von zwei sehr bekannten Professoren der theoretischen Informatik in Deutschland, nämlich Kurt Mehlhorn und Peter Sanders. Ist jetzt vielleicht für die meisten ein bisschen weit weg. Das ist also dieses grüne Buch. Sie dürfen sich das gerne nachher in der Pause einmal hier anschauen. Ich empfehle Ihnen einmal diese Webseite zu besuchen, die hier auf der Folie angegeben ist. Wenn ich mich nicht irre, war dort auch immer eine, eine vorläufige Version im PDF-Format verfügbar, die man sich runterladen konnte. Und das Einzige war also ein Wasserzeichen, was da auf den Seiten war. Sodass Sie also auch, wenn Sie das Buch nicht ausleihen können, weil es schon ausgeliehen ist, dass Sie auch den Inhalt dieses Buches nachvollziehen können und da auch entsprechend drin per Textsuche suchen können, sich Anmerkungen machen können und so weiter. Dieses Buch ist ursprünglich auf Englisch erschienen, deswegen heißt es also auch Algorithms and Data Structures, The Basic Toolbox. Dieses Buch existiert aber inzwischen in vielen verschiedenen Sprachen, wie ich das gesehen habe, inzwischen sogar auf Chinesisch, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, es gibt auch eine deutsche Variante. Also wie gesagt, schauen Sie auf diese Webseite und Sie werden entsprechende Informationen finden. Wir werden nicht alles behandeln, was in diesem Buch vorkommt, aber der wichtigste Teil von unserer Vorlesung stimmt mit diesem Buch überein, inhaltlich. Ja, wir werden gelegentlich auch davon abschweifen, aber in der Hauptsache halten wir uns an dieses Buch. Die Vorlage für meine Vorlesungsfolien inhaltlicher Art sind also die Folien von den Professoren Scheidler und Seidel. Herrn Seidel kennen Sie wahrscheinlich, der arbeitet noch an unserem Institut. Und Professor Scheidler ist mittlerweile in Paderborn. Okay, weitere Literatur zu unserer Vorlesung gibt es natürlich auch. Und dazu habe ich Ihnen einfach mal hier 6 Hinweise aufgelistet. Aber ich muss dazu betonen, es gibt zu dem ganzen Thema eine schier unübersichtliche Menge von Büchern. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, einfach mal zu suchen und das für Sie auszuwählen, was Ihnen am besten passt, was in der Sprache und in dem Stil geschrieben ist, den Sie am besten verstehen. Das zuerst angegebene Buch hier, Introduction to Algorithms, ist eigentlich ein Buch, was schon etwas weitergehend ist und was schon eher für die Vorlesung Effiziente Algorithmen 1 und 2 das richtige Niveau hat. Aber da finden Sie auch Grundlagen zu unserer Vorlesung. Das ist also ein Klassiker im Algorithmenbereich, dieses Buch Introduction to Algorithms. Das war ursprünglich von diesen 3 Autoren, Corman, Leisesen und Rivest, und jetzt die neuere Version zusätzlich von diesem 4. Autor, Stein. Dann habe ich mal teilweise noch von diesen Büchern was mitgebracht. Also ein Buch auf Deutsch zum Beispiel, was ich Ihnen empfehlen kann, ist das Buch von Professor Heun, der inzwischen Bioinformatikprofessor an der LMU ist, der das Buch geschrieben hat, Grundlegende Algorithmen, was also ursprünglich mal die Vorlesungsgrundlage war, früher für diese Vorlesung. Und ja, das ist vielleicht interessant für die Leute, die unbedingt ein deutsches Buch verwenden wollen. Dann das Buch Algorithm Design von Kleinberg und Tardosch. Das ist ein etwas dickeres Buch, können Sie sich in der Pause nachher auch gerne mal anschauen. Allerdings, diese Bücher haben eben einen leicht anderen Inhalt jetzt als die Vorlesung. Also es gibt große Teile, die mit unserem Inhalt übereinstimmen, aber auch andere Teile, die wir hier gar nicht behandeln oder die nicht in den Büchern enthalten sind. Ja, und ein weiterer Klassiker, das ist eigentlich eine ganze Serie von Büchern, ist das Buch von Robert Sedgwick, Algorithmen in Java, gibt es in diversen Versionen, auch für C, C++ und so weiter. Da finden Sie also auch insbesondere Hinweise zur konkreten Implementierung der Algorithmen. Ja. Okay. Ja, jetzt wäre nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu diesen organisatorischen Dingen. Falls es keine gibt, würden wir übergehen zum eigentlichen Inhalt und wir würden beginnen damit, dass wir uns erstmal ein paar Ja, hier vorne sehe ich doch noch eine Frage. Wie bitte? Okay, die Frage zu den Hausaufgaben. Okay, das sollte ich vielleicht nochmal kurz erklären. Ja. Also, die Hausaufgaben werden also dergestalt sein, dass wir unterschiedliche Aufgaben auf den Übungsblättern haben. Wir werden nächste Woche das erste Aufgabenblatt herausgeben und die erste Übung wird stattfinden. Auch nächste Woche. Okay, also auch nächste Woche wird die erste Tutorübung stattfinden. Und es wird also so sein, dass auf diesen Aufgabenblättern unterschiedliche Arten von Aufgaben sind. Manche werden Aufgaben sein, die Sie zu lösen haben. Manche werden Aufgaben sein, die in der Tutorübung gemeinsam gelöst werden. Manche werden Programmieraufgaben sein, wo Sie wirklich in einer ganz konkreten Programmiersprache, sprich Java, etwas umsetzen müssen, ein Problem lösen und diese Aufgaben dann in der Regel wahrscheinlich per E-Mail abgeben. Der genaue Modus, wie das funktioniert, das werden Ihnen die Tutoren auch noch in der jeweiligen Tutorübung erklären. Es ist so, die große Frage ist natürlich, und das sollte ich vielleicht auch im Zusammenhang mit der Klausur noch sagen, ich werde natürlich immer wieder gefragt, wie ist das, müssen wir die Hausaufgaben abgeben? Dazu haben die Dozenten in unserer Fakultät ganz unterschiedliche Ansichten und jeder macht das so, wie er es für richtig hält. Insbesondere mache ich das so, wie ich es für richtig halte. Und das bedeutet, Sie müssen die Hausaufgaben nicht abgeben. Das hier ist eine Universität und keine Schule. Und Sie sollen hier nicht nur inhaltliche Dinge lernen, sondern Sie sollen auch lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das bedeutet insbesondere, dass, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie in der Lage sind, etwas zu bewältigen, ohne die Hausaufgaben zu machen, dann ist das Ihre ganz persönliche Entscheidung und Sie müssen am Ende aber auch mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Entweder, dass es klappt oder dass es nicht klappt. Und das ist also genau die Begründung, warum wir es Ihnen nicht als Pflicht auferlegen, die Hausaufgaben zu machen. Ich kann Ihnen aber aus den Erfahrungen aus der Vergangenheit nur ganz dringend empfehlen, diese Aufgaben wirklich zu lösen und sie auch selbstständig zu lösen. Ja? Weil es bringt überhaupt nichts, diese Sachen abzuschreiben, weil sie dabei nicht viel lernen. Ja? Und da sollte ich vielleicht im Zusammenhang mit der Klausur auch noch sagen, es wird also für diese Klausur keinen Notenbonus geben. Also wenn Sie die Aufgaben lösen, dann werden Sie selbst für den Notenbonus sorgen, indem Sie nämlich verstehen, wie die Aufgaben zu lösen sind. Dieser Notenbonus wird sich implizit in dieser Klausurnote niederschlagen. Ja? Es gibt keinen formalen Notenbonus, aber ich betone es nochmal, wenn Sie die Aufgaben lösen, werden Sie in der Regel eine viel bessere Klausurnote erzielen. Dazu noch Fragen? Okay. Hat das Ihre Frage beantwortet? Okay. Dann kommen wir jetzt zu unserem inhaltlichen Beginn der Vorlesung, nämlich wir wollen uns Beispiele anschauen. Und kurz vorher wollen wir noch mal ganz kurz wiederholen, was eigentlich diese wichtigsten Begriffe für uns bedeuten sollen, nämlich insbesondere Algorithmus, Datenstruktur, Effizienz. Okay. Was verstehen wir erstmal unter einem Algorithmus? Das ist ja eigentlich der Kernbegriff dieser Vorlesung. Wir wollen darunter verstehen eine formale Vorschrift, wie wir ein bestimmtes Problem aus einer Problemklasse lösen können. Ja? Also zum Beispiel ist hier aufgeführt als Analogie das Stichwort Kochrezept. Ja, das Kochrezept Das sagt immer, man nehme so viel davon und so viel davon, dann tue man dies, dann tue man das. Und am Ende wird man hoffentlich also einen, zum Beispiel Kuchen gebacken haben. Ja? Das ist also eine mehr oder weniger formale Anleitung, was zu tun ist. Anderes Beispiel wäre also eine Bauanleitung. Vielleicht nicht unbedingt so eine, wie man sie bei einem bekannten schwedischen Möbelhersteller vielleicht findet, sondern eine, die verständlich ist und genau sagt, was zu tun ist. Ja. Und weitere Beispiele wären vielleicht die Vorschriften für das schriftliche Rechnen. Dazu werden wir uns gleich noch was anschauen. Also, was muss ich tun, um zwei Zahlen, die aus n Ziffern bestehen, zu addieren oder um sie zu multiplizieren? Und das sind also Probleme, die ich jetzt mehr oder weniger formal angehen kann. Was für uns in der Informatik interessant ist, das ist natürlich insbesondere die Lösung von Problemen, die alle eben aus einer ganz bestimmten Problemklasse kommen. Zum Beispiel Flussalgorithmen. Ja? Also das ist etwas, was Sie vielleicht in der Vorlesung effiziente Algorithmen später mal hören werden. Ich habe ein Netzwerk gegeben und ich habe zwei Knoten in diesem Netzwerk und möchte möglichst viel Fluss von dem einen Knoten zum anderen Knoten schicken. Und ich habe Kantenkapazitäten und man kann sich das zum Beispiel als Informationsnetzwerk vorstellen, wo die Kanten eben Leitungen sind oder Übertragungswege, egal ob das jetzt Funkwege sind oder elektrische Kabel oder was auch immer. Und man kann nur eine bestimmte Bandbreite zwischen bestimmten Knoten eben übertragen. Und die Frage ist, was muss ich wo langleiten, damit ich möglichst viel Information in einer Zeiteinheit von A nach B bekomme. Und die entsprechenden Flussalgorithmen oder ein ganz konkreter Flussalgorithmus würde also hier eine konkrete Eingabe, die also aus einem Graphen bestehen würde, der mir sagt, welche Knoten habe ich, welche Kantenkapazitäten habe ich, was sind die beiden Knoten, die miteinander Daten austauschen sollen. Diese konkrete Frage würde jetzt ein Flussalgorithmus lösen und der würde also auf einer bestimmten Eingabe arbeiten und zum Schluss eine ganz bestimmte Ausgabe liefern. Also im Bereich der Informatik sind diese Begriffe der Eingabe und der Ausgabe dann für uns hier noch ganz wichtig. So, vielleicht noch was zu dem zur Herkunft dieses Begriffes Algorithmus. Das ist also abgeleitet aus dem Namen eines persischen Gelehrten. Der hieß also Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Und dieser Namensbestandteil al-Khwarizmi, der deutet eigentlich auf seine Herkunft hin. Das war also ein Mensch aus Khwarezmien. Das ist also eine Region, die in der Nähe zum Beispiel südlich des Aralsees sich befindet. Der hat aber die meiste Zeit seines Lebens also im sogenannten Haus der Weisheit in Bagdad gearbeitet. Und also das ist die heutige Hauptstadt jetzt vom Irak. Und in diesem Haus der Weisheit wurden also zum Beispiel Bücher übersetzt, die man also sich aus verschiedenen Regionen der Welt, wo Wissenschaft betrieben wurde, geholt hat und wo also neben diesen Übersetzungen auch noch wissenschaftlich gearbeitet wird. Dieses Konzept kennt man zum Beispiel auch von früheren Jahren, auch aus den USA. Ich weiß nicht, wer schon mal was von dem Stichwort RAND Corporation gehört hat. Auch heute gibt es solche Ansätze in vielen Ländern. So viel dazu. Okay. Dann, was wir noch brauchen werden, sind die Begriffe Datentyp, insbesondere abstrakter Datentyp und Datenstruktur. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff abstrakter Datentyp vielleicht schon mal gehört haben. Das soll also festlegen, welche Operationen unterstützt werden sollen. Also zum Beispiel könnte man sagen, man möchte gerne eine Prioritätswarteschlange haben und Wir wissen, dass so eine Prioritätswarteschlange also eine Insert-Operation hat, mit der man neue Elemente in die Prioritätswarteschlange einfügen kann. Und dann soll es eine Operation geben, mit der man das Element aus der Prioritätswarteschlange entnehmen kann, was den kleinstmöglichen Schlüsselwert hat. Also diese Art von Datentyp werden wir insbesondere brauchen später, zum Beispiel beim Dijkstra-Algorithmus, der also kürzeste Entfernungen in einem Graphen bestimmt. Das ist vielleicht die wichtigste Anwendung, die wir hier sehen werden. Und was dieser abstrakte Datentyp aber erstmal nicht festlegt, ist, wie ganz genau diese Funktionalität jetzt eigentlich implementiert werden soll. Also was wir hier haben, ist praktisch ein Kapselungsprinzip, was auf der Definition einer Schnittstelle beruht. Und wenn wir diesen abstrakten Datentyp dann konkretisieren wollen und eine ganz bestimmte Implementierung hier herbeiführen wollen, dann reden wir in der Regel von einer Datenstruktur. Und eine Datenstruktur, das ist eben ein formalisiertes Objekt, also Objekt nicht im Sinne von objektorientierter Programmierung, sondern von einem Ding, was also der Speicherung von Daten dient und was also so organisiert ist, dass man effizient, also schnell und platzsparend auf diese Daten zugreifen und sie verwalten kann. Ja. Also die Stichworte hier wären eben auch noch unter Umständen Codierung und Verknüpfung dieser Daten. Ja. In geeigneter Weise. Und eine Möglichkeit, zum Beispiel eine Prioritätswarteschlange zu implementieren, das wäre die Datenstruktur des sogenannten Binärheaps. Vielleicht haben Sie es schon gehört, vielleicht nicht. Wir werden es hier später noch behandeln. Gut. Vielleicht jetzt noch ein paar kurze Worte zu der Stelle, wo wir uns eigentlich in diesem ganzen Softwareentwicklungsprozess hier bewegen wollen. Wir gehen also im Normalfall davon aus, dass wir ein bestimmtes Problem zu lösen haben. Ja, das ist das, womit wir in der Praxis konfrontiert werden. Wir haben ein ganz bestimmtes Problem und um dieses Problem zu lösen, müssen wir es erstmal in einer geeigneten Art und Weise formalisieren. Ja. Wir müssen es modellieren und wenn wir dieses Problem dann geeignet formalisiert haben, dann können wir hier mit dem, was wir in dieser Vorlesung machen wollen, mit den Algorithmen und den Datenstrukturen zu einer geeigneten Implementierung für dieses formalisierte Problem kommen. Ja, dazu müssen wir, wie gesagt, eben von dem ursprünglichen praktischen Problem etwas abstrahieren. Wir müssen es in der Regel ein bisschen vereinfachen und abwandeln. Und unsere Aufgabe wird es dann eben sein, die geeigneten Algorithmen-Datenstrukturen auszuwählen, um dann hier eine Implementierung herbeizuführen. Die grundsätzlichen Probleme, mit denen wir dabei konfrontiert werden, ist natürlich, das ist ganz klar, und damit mit diesen Problemen werden wir auch tagtäglich konfrontiert, das, was wir zum Schluss machen, muss in irgendeiner Form korrekt sein. Ja? Das heißt, es muss das richtige Ergebnis geliefert werden. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Dann das Stichwort hier Komplexität bezieht sich nicht nur darauf, wie komplex ist unser Algorithmus im Sinne von Laufzeit oder Speicherplatz, sondern auch, wie komplex ist der Algorithmus in dem Sinne, wie viel Aufwand muss ich überhaupt treiben, um diesen Algorithmus zu implementieren. Wenn ich also ein sehr einfaches Problem habe, und ich benutze eine ganz komplizierte Datenstruktur, um dieses einfache Problem zu lösen, dann ist das vielleicht nicht das richtige Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen. Ja. Dann kommt noch dazu die Gesichtspunkte Robustheit und Sicherheit. Das ist aber eher der Inhalt von anderen Vorlesungen, vielleicht Software Engineering oder so. Ja, da sind wir hier nicht damit befasst. Aber worum es uns in allererster Linie geht, ist der Begriff der Effizienz. Und zwar Effizienz im Sinne von, wie lange läuft der Algorithmus? Das heißt Laufzeit. wie viel Speicherplatz verwendet der Algorithmus? Ja? Speicheraufwand. Wie viel Speicherplatz verwendet der Algorithmus maximal zu irgendeinem Zeitpunkt? Wie viel verwendet er im Durchschnitt? Mit diesen speziellen Themen werden wir uns jetzt hier nicht befassen, aber das ist auch etwas, was einen da normalerweise interessiert. Es gibt aber außer der Laufzeit und dem Speicheraufwand heutzutage zumindest auch noch andere Begriffe, die hier in dem Kontext von Effizienz eine ganz wichtige Rolle spielen. Nämlich die Frage, wie viele Festplattenzugriffe verwendet mein Algorithmus. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn wir es mit riesigen Datenmengen zu tun haben, dann ist es unter Umständen nämlich sehr interessant zu sehen, welche Operationen werden eigentlich im Hauptspeicher des Rechners ausgerichtet und welche Operationen müssen auf den Sekundärspeicher zugreifen, also auf die Festplatte. In früheren Jahren vielleicht sogar auf das Bandlaufwerk, ja, oder auf die Diskette. Ja, heutzutage kennt kein Mensch mehr die Diskette. Brauchen wir nicht mehr. Okay. Dann, gerade im Zusammenhang mit diesen kleinen, in Anführungsstrichen, Computern interessant, ist die Frage, wie viel Energie verbraucht eigentlich mein Algorithmus? Ja, also bin ich in der Lage, etwas so zu implementieren, dass es möglichst wenig Energie verbraucht? Ja, und kritische Beispiele wären natürlich, gerade bei den Festplattenzugriffen, natürlich alles, was mit riesigen Datenmengen zu tun hat, zum Beispiel in der Bioinformatik, wenn wir uns vorstellen, dass wir es mit Gensequenzen zu tun haben. Da gibt es also riesige Datenbanken, wo Genome abgespeichert werden oder Varianten von Genen oder Proteine und ihre Strukturen und so weiter und so fort. Oder ob wir es zu tun haben mit Betrieben, die Größenordnungen von Daten verwalten müssen, die unser normales Vorstellungsvermögen ziemlich übersteigen. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die ganzen Prozessdaten, die bei solchen Firmen wie BMW oder Siemens anfallen. Und was natürlich unter Umständen interessant wäre, vielleicht auch gerade für die Leute, die hier im Games Engineering studieren, Echtzeitanwendungen. Alles, was zum Beispiel damit zu tun hat, dass wir bestimmte Garantien brauchen für die Reaktion eines Rechners, zum Beispiel bei der Flugzeugsteuerung oder so, weil wir uns es nicht leisten können, einen Algorithmus laufen zu lassen, der uns erst nach 5 Minuten die Lösung liefert, weil wir sie nach 1/10 Sekunde eigentlich brauchen. Okay. Das Ziel unserer Vorlesung wird es also sein, hier einen gewissen Grundstock an Algorithmen-Datenstrukturen anzusammeln für Standardprobleme. Und ja, wie gesagt, also ansatzweise werden wir auch mal Dinge berühren, die in der Praxis relevant sind. Allerdings ist es natürlich so, dass es eine Grundlagenvorlesung und wir können jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass mit dem, was wir hier in der Vorlesung behandeln, wir ganz nah an dem sind, was momentan Stand der Forschung ist oder so. Ja, ist auch klar. Gut, machen wir einfach mal ein paar Beispiele. Stellen wir uns mal vor, wir befinden uns in einem Labyrinth und es ist dunkel und wir müssen in irgendeiner Form den Ausgang finden. Ja, wir sehen schon hier in unserem Bild, das hier, das sind wir. Ich sage immer, man sieht, dass wir Akademiker sind. Wir haben also ziemlich dünne Ärmchen und dünne Beinchen, aber einen Riesenkopf. Und diesen Kopf wollen wir jetzt benutzen, um aus dem Labyrinth herauszufinden. Und unsere erste Idee, die wir da verwenden würden, wäre, Naja, wir laufen einfach mal geradeaus und gucken, was passiert. Irgendwann werden wir mit der Nase an der Wand anstoßen und dann müssen wir uns was überlegen. So. Hat jemand eine Idee, was wir da machen könnten? Ja. Okay, der Vorschlag ist also einfach an der Wand langlaufen. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir einfach mal. Wir laufen also zunächst mal einfach geradeaus. Und das ist also dieser Weg hier. Dann stoßen wir auf eine Wand und dann gehen wir einfach mit der linken Hand an der Wand lang und werden also in der Folge hier entsprechend diese Wand hier verfolgen. Dann werden wir diese Wand verfolgen und so weiter. Sie sehen es ja selber, die rote Linie, die da eingezeichnet ist. Okay, und dann finden wir den Ausgang. Wunderbar, gute Idee. Machen wir gleich nochmal. Anderes Labyrinth. Wir machen dasselbe wie eben. Wir sind in dem Labyrinth. Wir laufen geradeaus, bis wir auf eine Wand stoßen. Und dann nehmen wir die linke Hand und gehen also an der Wand lang, gehen an der Wand lang, gehen an der Wand lang und gehen an der Wand lang. Tja. Jetzt haben wir den Algorithmus verändert. Warum? Wieso? Wir gehen doch geradeaus. Ach so. Na okay, dann gehe ich nochmal zu der Folie zurück. Also das ist die Folie von vorher. Hier sind wir auch erst einfach nur geradeaus gelaufen. Ja. Okay, also der Algorithmus. Okay. Der Algorithmus sollte vielleicht genauer beschrieben werden dadurch, wir gehen erstmal geradeaus, bis wir auf eine Wand stoßen und dann gehen wir mit der linken Hand an der Wand lang. Ja? Okay. So, aber wir sehen schon in diesem Labyrinth hier, dass das vielleicht zu dem Problem führt, dass wenn wir auf eine Säule oder auf eine Insel treffen, die ummauert ist, so wie das also hier der Fall ist, ja, dieses Ding hier, diese Insel, die werden wir also beliebig oft umkreisen und werden niemals den Ausgang finden. Wer hat eine Idee, wie man das Ganze beheben kann? Ja? Wie bitte? Das habe ich nicht verstanden. Jetzt muss ich nochmal. Okay, das ist natürlich. Okay, wir lösen das Problem dadurch, dass wir sagen, Labyrinthe haben keine Inseln, sondern nur Irrgärten. Okay. Gut. Ja, das ist natürlich kreativ. Aber es hilft uns jetzt erstmal nicht weiter. Ja. Vielleicht mal hier vorne. Okay, beim Auftreffen auf eine Wand immer um 90 Grad nach rechts drehen. Das machen wir ja schon. Also wir sind ja. Ja? Ja? Okay, machen wir das vielleicht mal so. Mal gucken, ob das funktioniert. Schauen Sie mal, ob das funktioniert.
Test?
Ja, okay. Nein, Laserpointer. Ja, einen Laserpointer haben wir auch noch. Okay. Natürlich. Kein Problem. Die Frage ist nur, ob die Batterien funktionieren. Das müssen wir jetzt mal schauen. Ah, die rote Batterie. Also, der rote Laser ist der untere hier. So, okay.
Okay, wir fangen hier unten an.
Ja.
Der läuft nach oben und kommt dann zur ersten Wand.
Ja.
Dreht dann um 90 Grad nach rechts. Dann kommt er hier hin. Dann dreht er nochmal 90 Grad um rechts. Dann nochmal.
Ja, aber was ist denn die Regel? Was ist denn die Regel, um da nach.
Und nochmal?
Um an dieser Stelle. Okay. Also, Sie sagen, ich laufe jetzt erstmal geradeaus, bis ich auf eine Wand treffe, ja?
Ja.
Und dann laufe ich mit. Dann, dann laufe ich einfach immer nur geradeaus, oder?
Genau, dann dreht man sich 90 Grad nach rechts und läuft einfach geradeaus.
Okay. Okay, und dann laufe ich hier lang. Okay, das könnte in diesem Fall funktionieren. Aber dann?
Er hält sich nicht an die Wand fest, sondern er dreht sich einfach nur stur um 90 Grad nach rechts.
Er dreht sich um 90 Grad nach rechts.
Und läuft einfach geradeaus.
Okay, gut. Ja, das können wir vielleicht mal machen. Okay, das Problem an der Sache ist, dass man dann Folgendes haben kann. Ich habe so eine ähnliche Definition, nämlich der Versuch wäre, wir laufen, bis wir auf eine Wand treffen, wir folgen der Wand, bis wir wieder in dieselbe Richtung laufen. In unserem Fall wäre das also an dieser Stelle hier, laufen wir wieder in dieselbe Richtung und da folgen wir der Wand nicht mehr und laufen dann weiter geradeaus. Ja, das wäre so ähnlich. Und dann folgen wir wieder der Wand und wir würden den Ausgang finden. Das Problem ist, und dasselbe Problem würde, glaube ich, in Ihrer Variante entstehen, dass wir dann sowas haben können. Jetzt sind wir wieder im ersten Labyrinth. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir in solchen Fallen hier, wie wir sie hier hinten haben, also an dieser Stelle, dass wir dann immer im Kreis laufen würden. Ja, würde vermutlich bei Ihrer Variante auch funktionieren, oder wäre wahrscheinlich in dem Fall auch problematisch. Und die Frage ist, ja, kann man das irgendwie beheben? Ja, jetzt funktioniert also plötzlich das erste Labyrinth nicht mehr. Ja, und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Wir zählen einfach mit, wie oft wir uns in welche Richtung gedreht haben. Und das ist jetzt unser erster kleiner Algorithmus hier. Dieser Algorithmus benutzt also einen Umdrehungszähler, der am Anfang auf 0 gesetzt wird. Man könnte auch sagen, wir laufen nach Norden, aber wir zählen auch mit, wie oft wir uns im Kreis gedreht haben. Also, und das Prinzip ist, dass immer wenn wir uns nach rechts drehen, dann erhöhen wir den Zähler um 1, das heißt, wir inkrementieren ihn. Und immer wenn wir uns nach links drehen, dann dekrementieren wir den Zähler, das heißt, wir erniedrigen den Wert um 1. So. Und dieser Algorithmus funktioniert jetzt also so, dass wir genau wie eben erstmal geradeaus laufen, bis wir überhaupt an eine Wand kommen. Ja, das ist dieser Teil hier. Dann drehen wir uns nach rechts und laufen mit der linken Hand sozusagen an der Wand lang. Und weil wir uns nach rechts gedreht haben, inkrementieren wir eben unseren Umdrehungszähler. Und dann machen wir Folgendes. Wir so lange, bis unser Umdrehungszähler wieder den Wert 0 erhält, folgen wir dem Hindernis mit der linken Hand. Und immer dann, wenn wir uns in eine Richtung drehen, inkrementieren oder dekrementieren wir den Zähler, je nachdem, ob wir uns nach links oder rechts gedreht haben. So, ja. Okay, also die Frage ist, was ist, wenn man an einer runden Säule entlangläuft? Die Voraussetzung dafür, dass dieses ganze Verfahren hier funktioniert, ist natürlich, dass wir solche, in Anführungsstrichen, einfachen Labyrinthe haben, wo es nur gerade und rechtwinklige Kanten gibt. Ja? Also das kann man dann unter Umständen auch noch komplizierter machen, aber wir verwenden jetzt hier erstmal nur diese vereinfachte Form. Und eine Möglichkeit der Anwendung wäre also hier in diesem ersten Labyrinth, dass wir mit unserem Menschen zunächst mal geradeaus gehen. Also das wäre also dieses Stück hier. Dann würden wir auf eine Wand treffen. Wir würden uns nach rechts drehen und würden unseren Zähler um 1 inkrementieren. Ja, der wäre dann also 0 plus 1 wäre 1. Dann würden wir entsprechend an der Wand lang gehen, bis wir auf diese Ecke treffen. Da müssen wir uns wieder nach rechts drehen. Unser Zähler hätte dann entsprechend den Wert plus 2. Dann würden wir wieder an der Wand lang gehen, bis wir auf die nächste Ecke treffen. Unser Zähler würde den Wert 3 annehmen und so weiter und so fort. Und dann würden wir also feststellen, hier haben wir uns bis jetzt immer nach rechts gedreht und an dieser Stelle hier hätte unser Zähler also den Wert plus 4. Und plus 4 bedeutet, wir haben uns viermal rechts rumgedreht. Das heißt, wir laufen wieder in dieselbe Richtung wie vorher. Da war ja unsere vorherige Idee war ja, wenn wir wieder in dieselbe Richtung laufen, dann laufen wir nicht mehr an der Wand lang. Aber weil unser Wert jetzt plus 4 ist und wir uns also nicht wieder zurückgedreht haben, sondern wir haben uns wirklich einmal im kompletten Kreis gedreht, laufen wir hier nicht weiter geradeaus, sondern wir laufen hier auch an der Wand lang, obwohl wir in dieselbe Richtung laufen. Ja? Und wir drehen uns aber an dieser Stelle nach links und deswegen wird der Zähler dann in diesem Fall wieder dekrementiert. Er würde dann hier ein weiteres Mal dekrementiert und hier auch. Und wir würden auf diese Art und Weise hier unser Labyrinth verlassen können. In unserem anderen Beispiel mit der Insel, ja, wo wir sagen würden, okay, wir haben hier also so eine Insel ausgeschnitten, da ist es nun so, dass wir hier auch zunächst einmal laufen würden, bis wir auf die Wand treffen, dann würden wir uns nach rechts drehen, unser Zähler würde den Wert plus 1 annehmen, dann würden wir mit der linken Hand an der Wand weiterlaufen, bis wir zu dieser Ecke kommen. Unser Zähler ist plus 1, das heißt, wir müssen weiter an der Wand lang gehen. Wir würden uns nach links drehen und würden unseren Zähler dekrementieren. Unser Zähler nimmt jetzt den Wert 0 an. Das ist ganz wichtig, weil wir nämlich beim Wert 0 nicht mehr der Wand folgen müssen. Das heißt also an dieser Stelle hier, das macht den Unterschied genau an dieser Ecke. An dieser Stelle folgen wir nicht der Wand und gehen nicht weiter an der Säule, sondern wir laufen geradeaus, weil unser Zähler den Wert 0 hat. Ja. Und dann entsprechend würden wir hier dann zum Ausgang finden. Okay? Aber besten Dank für die Idee. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Und es ist interessant, dann eben zu sehen, was dabei funktioniert und was nicht. Das Interessante ist, dass diesen Algorithmus, den sogenannten Pledge-Algorithmus, angeblich ein 12-jähriger Junge erfunden hat. Ja, also wir sehen, dass man nicht wahnsinnig alt und studiert sein muss, um hier solche algorithmischen Ideen zu Papier zu bringen. Gut. Ein weiteres Beispiel für einen Algorithmus wollen wir jetzt uns anschauen, der interessant ist, insbesondere für all diejenigen, die was mit Spielen zu tun haben wollen. Ja, Spiele basieren immer auf guter Grafik, jedenfalls heutzutage. Und ja, diese gute Grafik, die muss natürlich nicht nur gut aussehen, sondern sie muss auch wahnsinnig schnell sein. Für uns macht das heutzutage alles die Grafikkarte. Und diese Grafikkarte, die hat aber auch irgendjemand mal erfunden und programmiert. Und die Algorithmen, die dabei eine Rolle spielen, die sind also von sehr grundlegender Natur. Und die Frage ist hier zum Beispiel, wie kann man eine Linie zeichnen oder wie kann man einen Kreis zeichnen? Ja, wir wollen uns mit dem Kreis beschäftigen. Und uns ist natürlich klar, dass der Computer niemals einen perfekten Kreis zeichnen kann. Wir müssen diesen Kreis immer approximieren mit Pixeln. Das ist hier in dem Bild auch dargestellt. Also das Rote wäre jetzt quasi der perfekte Kreis. Und das, was hier schwarz dargestellt ist, das wären die Pixel, die wir als Approximation für unseren Kreis eigentlich auf dem Rechner bekommen. Und wir wissen natürlich, je feiner diese Auflösung ist, je kleiner die Pixel sind, je mehr ich davon habe, desto besser wird das Ganze am Ende aussehen. Aber es wird niemals perfekt sein. Wie würde das Ganze aussehen, wenn wir das ganz naiv machen würden? Also, wir könnten uns natürlich einfach überlegen, ja, wir laufen einmal einfach, wir fangen irgendwo an auf dem Kreis, laufen diesen Kreis einmal ab, und zwar im Abstand von konstanten Winkeln, und setzen an den jeweiligen Stellen entsprechend einen Pixel. Und dazu würden wir die Winkelfunktionen verwenden, die kennen Sie alle aus dem Abitur, Sinus und Cosinus, war wahrscheinlich wenig beliebt, aber hier kann man es mal gebrauchen. Ja, und da wissen wir natürlich, also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir einen Kreis zeichnen wollen, um den Koordinatenursprung, also dieses Kreuz da in der Mitte soll der Koordinatenursprung mit den Koordinaten 0, 0 sein, dann wären die entsprechenden Koordinaten von den jeweiligen Pixeln hier R mal Cosinus Alpha für den X-Wert, ja, R mal Cosinus Alpha und entsprechend R mal Sinus Alpha für den Y-Wert, und Alpha wäre der entsprechende Winkel, den wir also variieren würden. Tja, die Frage ist das eine gute Idee? Unser Algorithmus, der würde zum Beispiel so aussehen, dass wir sagen, der Algorithmus bekommt zwei Eingaben. Das eine ist der Radius und das andere ist die Pixelanzahl n. Müsste man sich dann hinterher noch überlegen, wie groß n wohl sein soll. Und dann würde unser Algorithmus also zunächst mal eine Schleife durchlaufen. Eine Schleife, bei der wir wissen, wie oft sie durchlaufen werden soll, nämlich genau n mal. Deswegen also hier diese Vorschleife von i gleich 0 bis n minus 1 sozusagen. Und für alle diese Werte von i würden wir den entsprechenden Winkel ausrechnen, indem wir 2 Pi oder 360 Grad, je nachdem, ob wir das Ganze in Grad angeben wollen oder eben nicht. Also 2 Pi mal i durch n, das wäre dann der entsprechende Winkel, und der tritt hier eben als Argument auf von dem Sinus und dem Cosinus, und das Ganze mit r multipliziert würde dann also unsere Koordinaten ergeben. Wir wissen natürlich, dass in der Regel so ein Computerdisplay keine negativen Koordinaten hat, das heißt, wir müssten das Ganze unter Umständen noch verschieben und wir müssten dann gucken, wo oben und unten ist, in welche Richtung was größer oder kleiner wird. Aber das sind jetzt Details, für die wir uns nicht interessieren. Das einzige Problem, was wir hier noch zu klären hätten, wäre, wie groß muss denn eigentlich das n sein? Und dazu können wir uns überlegen, naja, was ist denn der Umfang eines Kreises? Die Formel kennen wir auch alle, haben wir irgendwann mal in Mathematik gelernt. U gleich Pi mal D oder U gleich 2 Pi mal R, wobei eben D der Durchmesser oder R der Radius ist. Und das heißt also, unser Umfang wäre ungefähr 2 Pi mal R. So. Das heißt also, wenn wir 2 Pi mal R ausrechnen und das Ganze aufrunden, dann sollten wir ungefähr so etwas wie einen geschlossenen Kreis bekommen. Ja, das wird vielleicht nicht ganz funktionieren, vielleicht muss man die Zahlen noch ein kleines bisschen größer machen, aufgrund der Ungenauigkeiten und so. Aber das ist zumindest die Größenordnung, die wir brauchen. Tja, gute Idee ist das Ganze trotzdem nicht, weil für den Computer sind diese Funktionen Sinus und Cosinus ziemlich teuer. Das heißt, Sie sind aufwendig zu berechnen. Das heißt, wir würden uns gerne eigentlich etwas überlegen, wo wir diese Sinus- und die Kosinusfunktion nicht brauchen. Und da überlegen wir uns, naja, wir haben ja auch mal in Mathematik sowas gehört wie Kegelschnitte. Ja. Mal Hand hoch, wer weiß, was ein Kegelschnitt ist? Ja, es sind nicht allzu viele, aber vielleicht trauen sich die meisten auch noch nicht. Okay. Kreise sind natürlich ganz besondere Kegelschnitte und ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier sich noch an die Definitionsgleichung für Kreise erinnern und diese Definitionsgleichung, die haben wir also hier, x² plus y² ist gleich r². Das wäre also die Gleichung eines Kreises um den Koordinatenursprung und ja, diese Gleichung können wir jetzt natürlich ganz einfach ausnutzen, indem wir sagen, wir geben uns einfach eine x-Koordinate vor, oder nicht nur eine, sondern dann eben entsprechend viele, und dann rechnen wir die ganzen y-Koordinaten aus. Und wie das hier in dem Bild dargestellt ist, haben wir natürlich zu jeder x-Koordinate eigentlich nicht nur eine y-Koordinate, sondern zwei. Eine von dem oberen Halbkreis, eine von dem unteren Halbkreis. Und der Unterschied in der y-Koordinate ist einfach nur, dass bei der einen Koordinate ein Minus davor steht. Ja, ist ganz logisch. Okay, naja, dann rechnen wir das also einfach mal so aus. Wir stellen also unsere Kreisgleichung so um, dass wir sie nach y auflösen. Und das heißt, wir haben y² ist gleich r² minus x², dann ziehen wir noch die Wurzel. Dann haben wir also y ist gleich plus minus die Wurzel aus r² minus x². So. Das heißt, wir bekommen jetzt einen Pixel pro Spalte, einen für den oberen Halbkreis und einen für den unteren Halbkreis. Und wir lassen einfach unsere x-Koordinate lassen wir laufen und durchlaufen also einmal dieses ganze Spektrum von minus r bis plus r für unsere x-Koordinate, rechnen die beiden y-Koordinaten aus, die sich nur durch dieses Minus unterscheiden, und setzen die beiden Pixel. Wer kann sich vorstellen, was da vielleicht problematisch ist? Die Damen hier vorne, die unterhalten sich so angeregt. Was gibt's denn? Ist irgendwas bei Germany's Next Topmodel passiert? Irgendeine Idee? Keine? Okay, wer hat eine Idee? Ach, das gibt's doch nicht. Ah, hier hat jemand eine Idee, okay. Der Betrag von x darf nicht größer als der Betrag von r sein? Okay, gut, das ist natürlich eine wichtige Anmerkung, dass wir x nur so wählen dürfen, dass diese Wurzel hier definiert ist. Ja, also das ist klar. Okay, also wir dürfen x natürlich nicht größer als r wählen. Ja, okay, aber das meinte ich nicht. Ja? Wenn wir dafür sorgen, dass x nicht größer als r wird, dann gilt das automatisch. Ja, wir wollen x ja als Variable ansehen. Also x ist für uns eine Variable vom Integer-Typ und wir können x beliebig groß oder klein machen. Wir würden natürlich für die Werte von x erstmal nur was annehmen. Erstmal würden wir den Wert von x auf minus r setzen und dann würden wir x so lange erhöhen, bis es irgendwann mal r ist und dann würden wir aufhören. Also per Definition wäre bei uns dieser Wertebereich hier in Ordnung. Ja. Einen Moment, ich verstehe Sie so schlecht, ich bringe mal das Mikro mit. Ah, keine Angst. Wo war das? Ja.
Die Abstände, in denen man x erhöht, also dass die dass man immer größere Abstände braucht zur Mitte. Also wenn man
größere Abstände zur Mitte ist das richtige Stichwort. Okay, besten Dank. Also das Problem an der Sache ist, wie man sich vielleicht vorstellen kann, dass dieser Kreis nicht gleichmäßig wird. Ich nehme mal an, dass das ist, was Sie gemeint haben. Dieser Kreis wird also nicht besonders gleichmäßig aussehen, insbesondere wenn man sich die beiden Stellen anschaut, also hier zum Beispiel an dieser Stelle und an dieser Stelle. Weil wir sagen ja in unserem Algorithmus, dass wir an jeder Stelle x genau einen Pixel setzen wollen. Ja? Und wenn wir das Ganze jetzt also wieder so diskretisieren wollten, so wie wir das in dem ersten Bild gesehen haben, dann sehen wir, dass an dieser Stelle hier oben immer schön Pixel an Pixel gesetzt wird, während hier unten irgendwo einfach nur ein Pixel existiert und das nächste Pixel, das kommt erst hier oben irgendwo. Ja? Okay, also der Kreis wird am Ende vielleicht nicht gleichmäßig aussehen. Und dann kommt noch dazu die Wurzelfunktion, also das ist jetzt hier der Algorithmus, wie wir ihn implementieren würden. Wir würden also, wie gesagt, davon ausgehen, dass wir für x erstmal den Wert minus r haben und dann würden wir x immer wieder inkrementieren, bis es irgendwann mal größer als r wird. Ja? Und dann würden wir diese Wurzelfunktion benutzen und würden die beiden Pixel setzen. So. Und mal abgesehen von diesem Problem, dass der Kreis nicht schön aussieht zum Schluss, hätte man zusätzlich noch das Problem, auch die Wurzelfunktion ist noch relativ teuer. Ja, ist schon besser als Sinus und Cosinus, aber die Wurzelfunktion ist auch für den Computer relativ lange zum Ausrechnen. Okay. Tja, was kann man noch besser machen? Wir können natürlich zum einen erstmal sagen, ja, so ein Kreis, das ist ja ein wunderbar symmetrisches Objekt. Ja, symmetrischer geht's ja fast gar nicht mehr. Der hat ja unendlich viele Symmetrieachsen. Und wir würden einfach mal davon ausgehen, dass wenn wir so ein Pixel gesetzt haben oder die Koordinaten eines Pixels ausgerechnet haben, nämlich dieses da, xy, dann können wir eigentlich von dem Kreis ja noch viel mehr Pixel setzen, indem wir einfach zum Beispiel x und y vertauschen. Dann würden wir nämlich, wenn wir x und y als Koordinaten vertauschen, dieses Pixel hier bekommen. Ja? Also vielleicht sollte ich es etwas größer markieren. So. Das wäre das Pixel, was wir bekommen würden, wenn wir die Koordinaten vertauschen. Jetzt können wir aber nicht nur die Koordinaten vertauschen, sondern wir können so, genau wie wir das eben gemacht haben, auch noch die Negativen von den Koordinaten betrachten. Das heißt, von dem ursprünglichen Pixel xy könnten wir jetzt auch noch das Pixel an der Stelle minus xy betrachten. Oder das Pixel x minus y. Ja, das wäre die Spiegelung an der y bzw. an der x-Achse, wenn wir dann minus einführen. Und dann können wir das Ganze natürlich noch kombinieren. Also wir können minus bei x, minus bei y, wir können es vertauschen mit minus, mit, ohne. Ja, 8 verschiedene Kombinationen. Und diese 8 verschiedenen Kombinationen, die sind hier eingezeichnet. Das heißt, wenn wir die Koordinaten für ein Pixel ausgerechnet haben, haben wir eigentlich auch Koordinaten noch für 7 andere ausgerechnet. Gut, das bedeutet für uns, wir müssen eigentlich nur die Pixel ausrechnen, die sich in diesem Segment befinden. Und alles andere würde sich automatisch noch ergeben, durch Vertauschen der Koordinaten oder durch negative Vorzeichen. So. Jetzt müssen wir das mal noch etwas genauer betrachten. Okay, aber bevor wir das machen, machen wir eine Pause. Es ist jetzt 15.10 Uhr und ich würde sagen, wir treffen uns wieder 15.20 Uhr hier und beginnen dann nochmal mit einer kleinen Werbung. Okay, also wollen wir mal kurz fortsetzen, wo wir aufgehört haben. Wir wollten also einen Kreis zeichnen und wir haben gesagt, wir wollen diese ganzen Spiegelachsen ausnutzen und eigentlich nur Pixel berechnen, die sich innerhalb dieses grünen Kreissegments hier befinden. Und wir stellen zunächst mal fest, dass innerhalb dieses Kreissegments, was ja nur ein kleiner Ausschnitt, genau genommen ein Viertel von dem oberen Halbkreis ist, dass in diesem Kreissegment, wenn man diesen Halbkreis als Funktion betrachtet, der Anstieg der Funktion eigentlich immer zwischen 0 und minus 1 liegt. Also 0 wäre der Anstieg ganz oben. Ja, wenn man da eine Tangente anlegen würde, dann wäre die Tangente waagerecht, also parallel zur x-Achse. Da wäre also der Anstieg 0. Und an dieser Position bei dem 45-Grad-Winkel, da würde die Tangente genau nach schräg rechts unten zeigen und hätte dort genau den Anstieg minus 1. So. Und naja, für uns bedeutet das eigentlich, wenn wir an der obersten Stelle von dem Kreis anfangen, um den Kreis zu zeichnen, dann befindet sich das nächste Pixel, was wir setzen müssen, eigentlich immer entweder rechts von dem aktuellen Pixel oder rechts unterhalb von dem aktuellen Pixel. Also gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen nach rechts oder wir gehen nach rechts und nach unten. Und das sieht man auch schon bei den dunkel gesetzten Pixeln in diesem Bild. Ja, wenn man die in der Reihenfolge von links nach rechts betrachtet, dass man da immer entweder nach rechts oder nach rechts und unten geht. Und für uns soll das Entscheidungskriterium sein, ob der Grundlinienmittelpunkt des jeweiligen rechten Nachbarpixels innerhalb von dem Kreis liegt, also innerhalb von dem exakten Kreis, der hier rot eingezeichnet ist, oder eben halt nicht. Und diese Grundlinienmittelpunkte, die sind hier jetzt als kleine grüne und rote Punkte eingezeichnet. Ja, das ist das, was man hier in dem Bild sehen kann. Und grüne Punkte bedeuten hier, oder sollen hier bedeuten, dass sich der Grundlinienmittelpunkt innerhalb von dem Kreis befindet. Rote Punkte sollen ausdrücken, dass sich der Grundlinienmittelpunkt von dem rechten Nachbarpixel nicht innerhalb vom Kreis befindet. So, und bei denen, wo wir sozusagen einen grünen Kreis vorfinden, da würden wir das Pixel entsprechend setzen, indem wir nur nach rechts gehen. Und bei denen, wo wir einen roten Punkt hier sehen, würden wir zusätzlich noch eins nach unten gehen. Das soll unser Prinzip sein, um den Kreis zu zeichnen. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich in Formeln oder Variablen gießen und erinnern wir uns wieder an die Kreisgleichung. Und die Kreisgleichung sagt uns nicht nur, also wenn wir den Kreis jetzt um den Koordinatenursprung zeichnen wollen, dann ist die Definitionsgleichung nicht nur x² plus y² ist gleich r², sondern wir können auch mit der Ungleichung x² plus y² minus r² kleiner als 0 oder anders ausgedrückt x² plus y² kleiner als r² ausdrücken, dass wir uns mit diesen Koordinaten x, y innerhalb vom Kreis befinden. Ja. Und das wollen wir jetzt ausnutzen. Also wir definieren uns so eine Funktion f, das ist das hier, und diese Funktion besteht also aus dem Wert x² plus y² minus r² und da werden wir dann immer nachgucken, ob diese Funktion kleiner als 0 ist oder eben nicht. So, der Mittelpunkt von dem ersten Quadrat, was wir zeichnen, da haben wir gesagt, das soll das obere Ende von dem Kreis sein, der hat also die x-Koordinate 0 und die y-Koordinate r. Das ist klar. Jetzt brauchen wir erstmal den Grundlinienmittelpunkt von diesem Pixel. Und der Grundlinienmittelpunkt, der liegt nun um eine halbe Einheit kleiner in der y-Koordinate. Deswegen hat er also die Koordinaten 0 für x und r-1,5 für y. So. Und jetzt interessieren wir uns aber natürlich eigentlich immer für die Grundlinienmittelpunkte von dem Pixel, was rechts neben dem aktuellen Pixel ist. Das heißt, das Erste, was wir eigentlich betrachten wollen, ist die Koordinate, die sich um 1 weiter rechts befindet. Also an der x-Koordinate 1 finden wir den Grundlinienmittelpunkt an der y-Koordinate r-1,5. So. Was ist jetzt der Funktionswert von unserer Funktion f an dieser Stelle an den Koordinaten x gleich 1 und y gleich r-1,5? Naja, dann setzen wir einfach mal in unsere Gleichung ein, die wir hier oben haben. Wenn wir das einsetzen, dann bekommen wir das, was hier steht. Also 1 Quadrat plus r-1,5 Quadrat minus r Quadrat. Ja, die einzige Schwierigkeit an der Stelle ist, das ist hoffentlich keine wirkliche Schwierigkeit, dieses Quadrat auszurechnen. Wir wissen alle, wie das geht. Ja, also a Quadrat oder anders a plus b Quadrat in Klammern ist also a Quadrat plus b Quadrat plus 2ab. Und wenn wir das für die Werte, die wir hier gegeben haben, einsetzen, dann bekommen wir also r Quadrat plus 1/4 und dann plus oder vielmehr in diesem Fall minus 2 mal r mal 1/2, also letztlich minus r. Das r-Quadrat hebt sich auf und das 1/4, das rechnen wir mit der 1 zusammen, da bekommen wir also 5/4 und was also übrig ist, ist 5/4 minus r. Und wir fragen uns, ist dieses 5/4 minus r kleiner als 0? Und daran, je nachdem, wie groß r jetzt ist, in der Regel wird das kleiner als 0 sein. Das würde also bedeuten, dass der Grundlinienmittelpunkt von dem entsprechenden Pixel innerhalb unseres Kreises liegt. Und das würde bedeuten, dass wir einfach nur um 1 nach rechts gehen. So, jetzt müssen wir diese Operation aber nicht nur einmal ausführen, sondern eben halt mehrmals, immer wieder und immer wieder. Und dazu überlegen wir uns, wie ändert sich denn eigentlich unsere Funktion f, wenn wir einen Pixel nach rechts gehen, das heißt, wenn wir die x-Koordinate um 1 erhöhen, oder wie ändert sich es, wenn wir nach rechts unten gehen, also wir erhöhen die x-Koordinate um 1 und erniedrigen die y-Koordinate um 1. Und diese beiden Änderungen, die rechnen wir jetzt aus. Also, wir setzen einfach mal ein, was passiert, wenn ich einfach nur nach rechts gehe, ich also meine x-Koordinate um 1 erhöhe. Das heißt, dann steht hier statt x-Quadrat, steht hier x plus 1-Quadrat. Und wenn ich das Ganze ausrechne, dann bekomme ich also zusätzlich zu meinem x-Quadrat noch 2x plus 1. Das heißt, mein Funktionswert der Funktion groß f ändert sich, wenn ich x um 1 erhöhe, ändert sich der Funktionswert um genau 2x plus 1. So. Dasselbe schaue ich mir jetzt an für den Fall, dass ich nach rechts und nach unten gehe. Da erhöhe ich also die Variable x um 1. Das heißt, ich bekomme hier ein x plus 1 Quadrat. Und ich dekrementiere y. Das heißt, ich bekomme ein y minus 1 Quadrat. Das rechne ich jetzt wieder aus. Hier bekomme ich zusätzlich 2x plus 1 und hier bekomme ich zusätzlich minus 2y plus 1. Insgesamt ergibt sich damit also eine Änderung um 2x minus 2y plus 2. So, das merken wir uns jetzt mal. Und wir versuchen damit, den Kreisalgorithmus zu definieren. Wir fangen am Anfang an, indem wir sagen, okay, wir wollen oben in dem Kreis beginnen, wir setzen unsere x- und y-Koordinate auf 0 und r, Ja. Und wir zeichnen erstmal die entsprechenden Pixel, die da dazugehören. Die Pixel, die da dazugehören, sind in diesem Fall nur 4, nämlich die Koordinate ganz oben, 0r, die wir eigentlich ausgerechnet haben, dann die Koordinaten r0, 0 minus r und minus r0, das sind entsprechend in diesem Fall alle möglichen anderen Varianten durch Vertauschen der Koordinaten und Hinzufügen von Minuszeichen. Ja, wir haben hier nur 4 Varianten, weil es keinen Unterschied macht, ob da Plus oder Minus 0 steht. Und das sind also die 4 Pixel oben, unten, rechts und links. So, und dann beginnt der eigentliche Algorithmus. Der eigentliche Algorithmus rechnet zunächst mal den Anfangswert der Funktion f aus. Das hatten wir eben schon gemacht. Das sind diese 5 Viertel minus r. Und wir durchlaufen jetzt eine Schleife, die so lange läuft, bis unsere Variable x einen Wert annimmt, der größer oder gleich y ist, das heißt bis zu dieser 45 Grad Grenze. So, dann überprüfen wir jeweils, also wir sehen, dass wir hier unten jeweils unsere Variable x um 1 erhöhen, aber innerhalb überprüfen wir immer, ob die Funktion f einen Wert kleiner als 0 hat. Wenn das der Fall ist, dann wissen wir, der Grundlinienmittelpunkt von unserem Pixel befindet sich innerhalb vom Kreis. Das heißt, wir gehen nur nach rechts und nicht nach unten. Und falls das nicht der Fall ist, dann wird entsprechend hier dieser Else-Zweig ausgeführt, wo wir nach rechts und nach unten gehen. Und dabei aktualisieren wir immer unsere Funktion f. Das eine Mal, wenn wir nur nach rechts gehen, um diesen Korrekturterm plus 2x plus 1, und wenn wir nach rechts und nach unten gehen, dann entsprechend um diesen Korrekturterm plus 2x minus 2y plus 2, so wie wir das eben ausgerechnet haben. Und nur für den Fall, also wir gehen ja immer nach rechts, deswegen wird x immer inkrementiert. Und für den Fall, dass wir nach rechts und unten gehen, da müssen wir eben auch die y-Variable entsprechend um 1 erniedrigen. Und jedes Mal, wenn wir das dann gemacht haben, dann setzen wir noch das entsprechende Pixel. Und das ist das, was hier unten passiert. Hier werden dann also alle 8 Pixel gesetzt, deren Unterschiede einfach nur darin bestehen, dass die Variablen x und y vertauscht werden, beziehungsweise mit Minuszeichen versehen werden. So, das wäre jetzt also eine Möglichkeit, das einfach zu implementieren. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, diesen Algorithmus noch weiter zu vereinfachen. Und zwar in der Hinsicht, dass wir sagen, eigentlich stört uns hier noch dieses 5 Viertel. Weil wir möchten gerne im Computer immer mit ganzen Zahlen rechnen. Also wir können auch mit gebrochenen oder mit Gleitkommazahlen rechnen, aber das hat immer bestimmte Konsequenzen, die manchmal unschön sein können. Und wir möchten möglicherweise hier auch noch diese Multiplikation loswerden. Das könnten wir auch ersetzen durch 2 Additionen oder so. Ja, also könnten wir Folgendes auch noch machen. Wir wissen, dass wir hier hinten ja eigentlich immer mit diesen Korrekturtermen 2x plus 1 bzw. 2x minus 2y plus 2 hantiert haben. Und anstatt die jedes Mal neu auszurechnen, können wir dafür auch einfach zusätzliche Variablen einführen. Also wir führen eine Variable ein, die nennen wir DE. Ist natürlich klar, dass wir die im Computerprogramm nicht so nennen können, weil wir da nicht die Möglichkeit haben, solche Indizes zu machen. Dann würden wir es halt ein bisschen anders nennen, aber hier machen wir es uns ein bisschen einfacher. Und wir würden eine zusätzliche Variable machen, die uns die Differenz für das Gehen nach rechts und unten angibt. DSE. Das eine steht also für East, also nach rechts sozusagen, nach Osten, das andere für Southeast, also für Südosten, also für das Gehen nach rechts unten. Und diese Variablen sollen immer die richtigen Werte besitzen für entsprechend 2x plus 1 und 2x minus 2y plus 2. Wir rechnen die entsprechenden Anfangswerte aus. Am Anfang, wenn x gleich 0 ist und y gleich r, haben wir, indem wir das Ganze also hier einsetzen, bekommen wir also 2 mal 0 plus 1 gleich 1 und entsprechend hier 2 mal 0 minus 2 mal r plus 2, das ist also 2 minus 2r. Und die Frage ist jetzt, wie müssen wir diese Variablen ändern, damit sie immer aktuell sind? Naja, wir haben schon gesagt, also die Variable de für den Fall, dass wir nur nach rechts gehen, also wenn wir nur die x-Variable inkrementieren, dann bekommen wir hier eigentlich 2 mal x plus 1 plus 1 und im Vergleich zu vorher, wo der Wert 2x plus 1 war, bekommen wir hier also einfach 2 zusätzlich, also plus 2. Für den Fall, dass wir nach Südosten gehen, also für die Variable, die uns sagt, was passiert, wenn wir nach Südosten gehen, die müssen wir ändern, wenn wir nur nach rechts gehen, um den Wert auch plus 2, weil sich dann auch einfach der x-Wert hier um 2 mal diese plus 1 ändert. Und entsprechend müssen wir noch die anderen beiden Kombinationen hier ausrechnen. Also wie ändert sich die Variable für das Gehen nach Osten, wenn ich aber gerade nach rechts unten gegangen bin, also nach Südosten, dann, da diese Variable nur von x abhing, und wir hier diese 2 mal plus 1 bekommen, bekommen wir eine Differenz von plus 2. Und für die Variable, die uns die Änderung für das Gehen nach Südosten, also nach rechts unten angibt, müssen wir für den Fall, dass wir auch gerade nach rechts unten gehen, hier sowohl die x-Variable mit einer Änderung von 2 mal plus 1, als auch die y-Variable mit einer Änderung von minus 2 mal minus 1 rechnen. Also insgesamt ergibt das 4. So, und das bedeutet, wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass wir diesen Bruch von 5 Viertel durch 1 ersetzen können, weil alle unsere Änderungen, die wir an den Variablen vornehmen, betreffen immer nur ganze Zahlen. Also wir ändern immer nur um ganze Zahlen. Das bedeutet also, die Frage, ob 5 Viertel minus der Radius plus k kleiner als 0 ist, das ist äquivalent zu der Frage, ob 1 minus r plus k kleiner als 0 ist. Ja, ob ich da noch dieses eine Viertel mehr habe oder nicht, das spielt keine Rolle. Das heißt, wenn wir die 5 Viertel durch 1 ersetzen, dann können wir immer mit ganzen Zahlen rechnen. Und wir bekommen also dann folgenden noch weiter verallgemeinerten Algorithmus. Wir setzen am Anfang zunächst wieder unsere beiden Variablen x und y auf 0 und r. Dann zeichnen wir die 4 Pixel oben, unten und rechts und links. Und wir initialisieren den Wert unserer Funktion f. Und hier jetzt zusätzlich initialisieren wir auch die Werte für die Differenzen, die wir entsprechend addieren müssen, für das Gehen nach rechts und nach rechts unten. Das wird also gespeichert in diesen Variablen de und dse. Und dann haben wir wieder genau wie vorher unsere While-Schleife, die also für alle Werte von x läuft, die innerhalb von diesem Achtel-Kreissegment liegt. Und dann entscheiden wir wieder anhand des Funktionswerts groß f, ob der Grundlinienmittelpunkt des rechts daneben liegenden Pixels innerhalb von unserem exakten Kreis liegt oder nicht. Daran entscheiden wir dann wieder, ob wir nur nach rechts gehen, ob wir also nur nach rechts, das wäre wieder entsprechend dieser Teil hier, oder ob wir nach rechts und nach unten gehen, das wäre dann dieser Teil. Und je nachdem, wofür wir uns entschieden haben, addieren wir hier dann die Variable DE oder wir addieren die Variable DSE. Und danach müssen wir jeweils noch natürlich in jedem Fall unsere x-Variable um 1 erhöhen. Wir gehen ja immer um 1 nach rechts. Nur eben halt manchmal gehen wir auch noch um 1 nach unten. Das ist hier in diesem else-Zweig. Und wir ändern immer unsere Variable DE um 2. Und dann hängt es eben für diese Variable DSE davon ab, in welchem Zweig wir uns befinden, ob wir sie um 2 ändern müssen oder um 4. Und dann zum Schluss bleibt uns eigentlich nur noch übrig, dass wir hier eigentlich dann unsere eigentlichen 8 Pixel setzen, also sowohl das mit der Koordinate XY als auch die entsprechenden anderen abgewandelten Koordinaten. So, und dieser Algorithmus, wenn man sich den jetzt anschaut, der sieht eigentlich recht einfach aus. In diesem Algorithmus kommen nur Plot-Befehle vor, Additionen, Zuweisungen, ja, Subtraktionen ist im Zweifelsfall noch so ähnlich wie Additionen, aber nicht mal Multiplikationen. Ja, also dieser Algorithmus ist jetzt schon sehr, sehr einfach und sollte halt auch wirklich für große Auflösungen sehr schnell einen Kreis zeichnen. Und jeder kann sich selbst überlegen, wie man den Algorithmus dann modifizieren muss, um den Kreis nicht um den Koordinatenursprung zu zeichnen, sondern eben an einer gegebenen Stelle und so weiter. So, dieser Algorithmus trägt nicht umsonst den Namen Bresenham-Algorithmus für Kreise, weil der Erfinder, Jack Bresenham, hat sich also Anfang der 60er Jahre mit solchen Algorithmen zur Darstellung von Kreisen und Linien beschäftigt. Und diese Algorithmen verwenden also wirklich nur sehr einfache Operationen und sind deshalb also wirklich sehr schnell und viel schneller als die naiven Ansätze mit zum Beispiel Winkelfunktionen. Gut, jetzt gibt es noch ein anderes Beispiel, was wir uns heute anschauen wollen für Algorithmen. Und zwar das Beispiel, was eigentlich jeder schon mal in der, keine Ahnung, ersten Klasse oder vielleicht sogar noch eher gemacht hat, nämlich die Multiplikation von Zahlen. Vielleicht war es auch später, ich weiß es nicht. Okay, die Schulmethode zur Multiplikation langer Zahlen folgt in der Regel folgendem Schema. Wir haben zwei Zahlen gegeben, nennen wir sie mal A und B. Und das Schema funktioniert nach der Art, dass wir jede einzelne Ziffer von der einen Zahl entsprechend multiplizieren mit der anderen Zahl. So, das ist also das Schema. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir erstmal unterschiedliche Teilprodukte und diese Teilprodukte werden dann zum Schluss addiert und wir bekommen das Ergebnis der Multiplikation beider Zahlen. Uns interessiert jetzt eigentlich weniger das Schema selbst, als wie viel uns das eigentlich kostet, das auszurechnen im Sinne von Laufzeit. Also was klar ist, ist, wenn die Zahlen kleine Zahlen sind, dann ist es uns eigentlich relativ egal, ob wir das besonders gut oder besonders schlecht implementieren. Das wird schnell gehen und dann spielt das keine Rolle. Aber es gibt tatsächlich ja Anwendungen, bei denen wir mit riesigen Zahlen rechnen müssen. Also auch Anwendungen, die in der Praxis relevant sind. Und wenn diese Zahlen riesig sind, dann ist die Frage, kann man dieses Produkt dann eigentlich schneller als mit der Schulmethode ausrechnen? Und wie wollen wir das überhaupt eigentlich messen? Wir können natürlich hergehen und sagen, naja, dann nehme ich halt die Stoppuhr, werfe den Algorithmus an für zwei Zahlen und dann gucke ich mal und dann messe ich, wie lange der braucht. Gut, das Problem ist nur, dann nehme ich einen anderen Rechner und dann habe ich für dieselbe Multiplikation eine andere Zeit. Ja. Und was diese beiden Zeiten miteinander zu tun haben, das kann manchmal ein nicht trivialer Zusammenhang sein. In diesem Fall ist es wahrscheinlich relativ einfach, aber ja, das heißt, wir messen am besten nicht die Zeit in Sekunden, sondern wenn wir unterschiedliche Algorithmen für diese Operation vergleichen wollen, dann zählen wir am besten die Anzahl der Grundoperationen, die so ein Algorithmus verwendet, bei einer ganz konkreten Zahlenlänge. Oder in Abhängigkeit am besten als Funktion von der Zahlenlänge. So. Und diese Grundoperationen, da muss man sich dann natürlich entscheiden, was will man als Grundoperation zulassen. Es hilft uns natürlich nichts, als Grundoperation zuzulassen, die Multiplikation dieser beiden Zahlen. Ja, dann ist die Antwort, das geht in Zeit, eine Zeiteinheit. Okay. Also das wird es wohl nicht sein. Als Grundoperation wollen wir uns hier erstmal überlegen, ist es vielleicht sinnvoll, die Multiplikation zum Beispiel von zwei Ziffern zu nehmen. Also wenn ich zwei Ziffern x und y habe und die miteinander multipliziere, was kann da rauskommen? Dann kann eine Zahl rauskommen, die aus zwei Ziffern besteht. Und das ist also eine Grundoperation. Und diese beiden Ziffern, die nennen wir hier jetzt einfach mal U und V. So, dann brauchen wir noch eine weitere Grundoperation, nämlich die Addition von drei Ziffern. Ja, auch hier kann das Ergebnis aus zwei Ziffern bestehen, also wieder aus einer Zehnerstelle und aus einer Einerstelle. Kann man sich jetzt fragen, warum denn drei Ziffern und nicht zwei? Naja, in der Regel braucht man drei Ziffern, weil man eigentlich zwei Ziffern addieren will und zusätzlich noch einen Übertrag. Ja, Sie kennen das Prinzip vielleicht von dem sogenannten Adder-Prinzip. Ja, also vielleicht hat sowas jemand auch schon mal in Digitalschaltungen oder so gebaut, in Binär. Da funktioniert das so ähnlich. So, was hilft uns das Ganze jetzt? Naja, wir wollen wissen, was kostet es uns, zwei Zahlen, die aus mehreren Ziffern bestehen, miteinander zu addieren. Wir gehen davon aus, dass diese beiden Zahlen, die wir addieren wollen, jeweils aus n Ziffern bestehen. Ja, da haben wir hier also die eine Zahl, die besteht in dem Fall aus vier Ziffern und die andere besteht auch aus vier Ziffern. Wenn die eine kürzer ist, dann füllen wir die einfach vorne mit Nullen auf. Und was wir jetzt machen, ist also, wir addieren jeweils entsprechend zwei Ziffern und einen möglicherweise vorhandenen Übertrag. Und das Ganze müssen wir also n mal machen. Und demzufolge haben wir in diesem Fall hier also jetzt n Grundoperationen, die also aus n Zifferadditionen mit Übertrag bestehen. So, das Ergebnis ist dann entsprechend eine Zahl mit möglicherweise n plus 1 Ziffern. So, das heißt also, zwei Zahlen zu addieren kostet uns n Grundoperationen. Was kostet es uns jetzt, eine Zahl aus n Ziffern mit einer einzelnen Ziffer zu multiplizieren? Das brauchen wir als Teil. Und wir schauen uns dazu an, wie das funktioniert. Wir bilden dazu ja entsprechende Teilprodukte. Also wir würden hier das erste Teilprodukt 4 mal 8 gleich 32 finden. Dann würden wir 4 mal 7 gleich 28 ausrechnen und würden das Ganze fortsetzen, bis wir also am Anfang angekommen sind. Und dann würden wir jeweils die einzelnen Ergebnisse hier addieren. Das heißt, wir würden dann hier entsprechend wieder Ziffernadditionen durchführen mit entsprechendem Übertrag. So. Okay. Das heißt, was brauchen wir insgesamt? Wir brauchen erstmal n Multiplikationen von zwei Ziffern. Ja, also n mal die eine Ziffer mal jede andere. Und wir haben n plus 1 Additionen von drei Ziffern, aber eigentlich Eigentlich beschränken sich die Additionen auf diesen Teil hier vorn, weil das, was hier hinten steht, da müssen wir eigentlich nichts addieren. Ja, da gibt es keinen zweiten Summanden und es gibt auch keinen Übertrag. Insofern steht hier unten jetzt also eigentlich, also dieses plus 1, das könnte man hier sozusagen in Klammern schreiben. Und das habe ich jetzt hier immer auf den nächsten Folien auch mit durchgezogen. Also diese plus 1 könnte man mit dazu zählen, müsste man aber nicht unbedingt, je nachdem, wie man das implementiert. Okay, das heißt also, eine Zahl mit einer einzelnen Ziffer zu multiplizieren, das würde uns 2n Grundoperationen kosten. So. Auch hier ist das Ergebnis wieder eine Zahl mit n plus 1 Ziffern. Was kostet uns das Ganze nun insgesamt? Also das heißt, wenn wir jetzt wissen wollen, wenn wir zwei Zahlen wirklich miteinander multiplizieren, dann könnten wir erstmal hier hinten entsprechend immer mit Nullen auffüllen. Machen wir es uns erstmal einfach und füllen das da hinten mit Nullen auf. Und was wir dann bekommen würden, wäre erstmal n Multiplikationen von einer Zahl aus n Ziffern mit einer einzelnen Ziffer. Also wir würden also n mal dieses 2n plus 1 bekommen. Je nachdem, ob wir das plus 1 mitzählen wollen oder nicht, bekommen wir dann also 2n Quadrat beziehungsweise 2n Quadrat plus n Grundoperationen. Das wären erstmal die Zwischenprodukte. Und dann würden wir feststellen, dass jede einzelne solche Zahl im Endergebnis nicht länger als 2n Ziffern haben kann. Also die größte Zahl, das wäre die, die hier oben steht. Die hat also höchstens 2n Ziffern. Und wir haben n minus 1 Summanden. Nein, wir wissen ja, wir haben n solche Teilprodukte. Das heißt, wir müssen n minus 1 Summen bilden mit 2n Ziffern. Das heißt, das würde uns kosten entsprechend n minus 1 mal 2n oder 2n Quadrat minus 2n. So, wenn wir das Ganze jetzt zusammen addieren, dann bekommen wir also 4n Quadrat minus n oder 4n Quadrat minus 2n, je nachdem, ob wir diese plus 1 da einmal mitgezählt haben oder nicht, spielt auch keine große Rolle. Entscheidend ist dieses 4n Quadrat, was da am Anfang steht. So, jetzt können wir es noch ein kleines bisschen genauer analysieren, wenn wir das da hinten nicht mit 0 auffüllen würden, sondern eigentlich bei den Zwischenergebnissen, da müssen wir ja eigentlich immer nur Zahlen addieren, die aus n plus 1 Ziffern bestehen. Also zunächst mal würden wir wahrscheinlich diese Zahl hier mit dieser Zahl hier addieren und diese beiden Zahlen, da müssen wir also höchstens n plus 1 Ziffern eigentlich addieren und das würde sich dann so nach oben fortsetzen, weil der hintere Teil ja immer gleich bleibt. Das heißt also eigentlich müssen wir die n minus 1 nur multiplizieren mit dieser Länge n plus 1. Das heißt, wir hätten hier n Quadrat minus 1 Grundoperationen, die zu den 2n Quadrat von vorher noch dazukommen würden. Das würde also bedeuten, am Ende hätten wir eine Komplexität von 3n Quadrat, möglicherweise plus n, minus 1. Das wäre das, die Anzahl von Grundoperationen, die uns das Multiplizieren von zwei solchen Zahlen kostet. Tja, die Frage ist jetzt, ist das ein tolles Ergebnis? Ja, geht das besser? Geht das schneller? Was wäre überhaupt besser? Ja, würde das uns befriedigen, wenn wir sagen, wir können es mit 2n Quadrat? Ja, da würden wir ja nur zwei Drittel der Zeit brauchen, ungefähr. Ja, aber hilft uns dieser konstante Vorteil von zwei Drittel wirklich so richtig weiter? Weil wenn wir uns überlegen, wir verdoppeln die Länge n, also angenommen, Wir wollen mit riesigen Zahlen rechnen, weil das zum Beispiel in der Kryptographie eine tolle Idee für die Sicherheit ist. Wir verdoppeln einfach mal die Zahlenlänge. Was bedeutet das für die Komplexität und die Laufzeit unseres Algorithmus? Da steht ja n Quadrat, das heißt, wenn wir n verdoppeln, dann würde sich die Laufzeit vervierfachen. Das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Okay, und aber diese Frage, ob das so gut ist und ob es besser geht, die werden wir dann möglicherweise später mal behandeln. Aber dass genau diese Frage, was eigentlich überhaupt eine signifikante Verbesserung wäre, das führt uns zu dem, womit wir dann in der nächsten Vorlesung anfangen, nämlich die Wachstumsordnung von Funktionen. Und Funktionen sind hier in unserem Sinne in der Regel immer Beschreibungen für die Laufzeit oder den Speicherverbrauch eines Algorithmus. Okay, damit bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Hier noch kurz der Hinweis, falls Sie sich für diese Beispiele interessieren, die gibt es in dem entsprechenden Buch, was hier aufgelistet ist. Bis zum nächsten Mal.